Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Deutschlands erfolgreichster Rennfahrerin, derzeit mit Sophia Flörsch. Einen schönen guten Morgen.
Hallo.
Du bist 18 Jahre alt. Wir haben uns gerade entschieden, dass wir uns duzen. Und du stehst mit 18 Jahren aber schon vor einem Comeback. Da ist jede Menge passiert in deinem Leben. Lass uns damit anfangen. Die Frage, die dir wahrscheinlich am häufigsten gestellt wird: Wie geht's dir gerade?
Mir geht's super, danke. Ich stecke komplett in der Saison. Wir haben jetzt schon zwei Veranstaltungen hinter uns dieses Jahr. Ich bin jetzt nächste Woche wieder in Budapest und bin sehr viel unterwegs, aber mir geht's super.
Warum die Frage immer wieder gestellt wird, weil du ja einen spektakulären Unfall hattest am 18. November. Weltfinale der Formel 3 in Macau und mit Tempo 276 passierte was?
Ja, wir hatten Macau, die Formel 3 Weltmeisterschaft, und hatten das Hauptrennen am Sonntagnachmittag, und in Runde 4 hatte ich eine Kollision mit einem anderen Fahrer und bin mit der Geschwindigkeit von 276, habe die Kontrolle verloren übers Auto und bin in ein Fotografenhaus gekracht.
Also wer die Bilder gesehen hat, da ist einem das Herz stehen geblieben. Und was hast du davon mitbekommen? Wann bist du wieder wach geworden?
Ich war die ganze Zeit wach. Also ich weiß noch alles. Ich habe das Bewusstsein nie verloren. Und das ist für mich auch, war eigentlich das Beste, was passieren konnte. Und einfach aus dem Grund, weil es sich nicht so schlimm angefühlt hat im Auto. Es passiert alles so schnell, das bekommst du alles gar nicht so mit.
Hattest du dann gleich Schmerzen? Denn du hattest ja einen Wirbelbruch im Nacken.
Ja, ich hatte zwei Wirbel gebrochen. Eben einen im Nacken und einen im Brustbereich. Und das hat ein paar Sekunden, ein paar Minuten gedauert, bis die Schmerzen eingetreten sind. Durch das Adrenalin hat man das am Anfang nicht gespürt. Und ich hatte eigentlich eher so ein anderes Problem, und zwar ist der Feuerlöscher im Auto angegangen. Und der hat, da haben meine Augen am Anfang ein bisschen gejuckt und hat auch nicht so lecker geschmeckt.
Wie lange hat es gedauert, bis Hilfe da war?
Das war eigentlich relativ schnell. Also ich meine, ich bin da gelandet und dann innerhalb von einer Minute oder ein paar Sekunden waren dann schon die ersten Streckenposten da und die rufen dir dann natürlich zu, ob du bei Bewusstsein bist, ob du alles bewegen kannst, und dann kamen auch sofort die Ärzte. Also das ist alles sehr schnell und sehr, sehr gut abgelaufen.
Wie durch ein Wunder sind auch in der Tribüne die Menschen nicht schwer verletzt worden. 5 Verletzte gab es. Dieser ganze Prozess auch des Unfalls, wie hast du den verarbeitet? Gibt es da psychologische Unterstützung?
Ja, also das war für mich sehr wichtig, dass es wurden 2 Leute noch mit verletzt und zum Glück eben keiner schwer verletzt, und das war für mich persönlich sehr wichtig. Es hat mich sehr beruhigt. Ich habe aber keine mentale Unterstützung, hatte keine psychologische Beratung. Ich bin relativ schnell über den Unfall hinweg gewesen. Die FIA, also die oberste Motorsportkommission, hat gleich 1-2 Stunden nach dem Unfall bekannt gegeben, dass ich nicht die Schuld an dem Unfall habe und kein anderer auch. Das war für mich ein Punkt, der mir sehr geholfen hat, und eben, dass kein anderer verletzt wurde. Und dann konnte ich relativ schnell mit dem Unfall eigentlich abschließen. Und mir war von Anfang an klar, dass ich wieder ins Auto zurück will.
Wie ist es denn mit der Ursachenforschung? Denn der Fahrer, der vor dir fuhr, der hat ja plötzlich auch abgebremst.
Ja, genau. Also die FIA hat da sehr viel getestet und sind wirklich diesem Unfall auf den Grund gegangen, sag ich mal, und haben wirklich nachgeforscht, was der Grund für diesen Unfall war. Aber unterm Strich war es einfach nur ein bisschen Pech. Der Fahrer vor mir hat weit vor dem Bremspunkt verzögert, weil er dachte, ein gelbes Licht gesehen zu haben oder ein gelbes Licht gesehen hat. Und in dem Moment habe ich ausgeschert und wollte ihn überholen. Es war einfach sehr viel Pech, was dann mit sehr viel Glück unterm Strich ausgegangen ist.
Unfälle sind Bilder, die sich einbrennen ins Gedächtnis. Viele haben auch noch den Unfall von 1976 von Niki Lauda im Kopf. Vor einigen Wochen ist er verstorben. Da hast du ganz berührend Abschied genommen, auch mit einem Post auf Instagram. Kriegst du es noch zusammen, was du geschrieben hast?
Ja, das war leider eine sehr, sehr schlimme Nachricht für die ganze Motorsportwelt, dass Niki Lauda verstorben ist. Er war einfach wirklich eine Legende in unserem Sport. Und was er, glaube ich, als Rennfahrer durchgemacht hat, ist einzigartig. Du hast bei seinem Unfall und nach seinem Unfall gemerkt, wie groß die Leidenschaft für den Sport ist, und auch jetzt die letzten Jahre noch gemerkt. Er war bei jedem Formel-1-Rennen und hatte halt dann leider die letzten Monate gesundheitliche Probleme. Aber ich glaube, wir werden ihn alle nie vergessen und immer in unserem Herzen bei uns tragen.
Gibt es da was du dir von so einer Legende auch abguckst für deine Karriere?
Naja, es waren natürlich komplett unterschiedliche Zeiten, seine Zeit und jetzt wie in der Zeit, in der ich fahre, aber an sich einfach die Leidenschaft für den Sport und wie er diesen Sport gelebt hat und einfach auch seine positive Ausstrahlung, und dass er dann in so einem hohen Alter auch noch in dem Sport ist, zeigt einfach, dass es sein Leben war.
Das Comeback steht an, seit April werden die ersten Rennen gefahren, aber du fährst in einer anderen Serie als im vergangenen Jahr. Warum?
Ja, also letztes Jahr bin ich die europäische Formel 3 gefahren, die ist im Rahmen von der DTM gefahren, und das war eigentlich auch der Plan wieder für dieses Jahr. Die wurde aber dann leider im März abgesagt, weil einfach zu wenig Starter eingeschrieben waren. Und ja, dann mussten wir uns kurzfristig für eine neue Serie entscheiden und haben uns für die Formula 3 Regional entschieden. Es ist eine italienische Meisterschaft, Formel 3 Meisterschaft, die aber europaweit fährt. Und ja, dort fahre ich jetzt.
Was macht denn diese Meisterschaft aus?
Naja, an sich ist es so, dass wir eben europaweit fahren und auf sehr vielen Formel-1-Strecken fahren, was natürlich eine sehr gute Vorbereitung ist. Und das Auto liegt oder ist sehr nah an dem nächsten Step, sage ich mal, welches die internationale Formel 3 wäre im Rahmen von der Formel 1. Also es ist eine relativ gute Vorbereitung auf nächstes Jahr.
Hat sich dein Auto im Vergleich zur vergangenen Saison verändert? Denn da ist ja auch immer ganz viel Entwicklung am Start, ne?
Ja, also das Auto ist ein komplett neues Auto. Der Chassis-Hersteller ist ein anderer. Wir fahren jetzt in Tattoos. Wir haben Alfa Romeo-Motor im Auto eingebaut und fahren andere Reifen. Also letztes Jahr sind wir Hankook-Reifen gefahren, jetzt fahren wir Pirelli-Reifen, welchen ja einen ganz anderen Compound haben und den du ganz anders zu fahren hast. Ist auf jeden Fall ja was Neues, aber auf jeden Fall eine gute Vorbereitung für die nächsten Jahre.
Aber du bist ins Team reingekommen und zwei Tage später war dann schon das Rennen. Wie stellst du dich auf so ein neues Auto ein?
Ja, das war wie gesagt eine sehr kurzfristige Entscheidung und wir hatten wirklich nur eine Woche Zeit, um nach Frankreich zu kommen und dort das Rennen zu bestreiten und hatten dann auch nur zwei Testtage im Vorhinein, welcher eigentlich unterm Strich nur ein Testtag war. Und ja, du musst dich natürlich dann versuchen, mit dem Team zusammen so schnell wie möglich an das Auto zu gewöhnen. Es war fürs Team was komplett Neues, aber ich glaube, dafür haben wir uns relativ gut geschlagen und sind jetzt eigentlich ganz guter Dinge, dass nächste Woche in Budapest relativ gut laufen sollte.
Du fährst für einen niederländischen Rennstall von Amersfoort. Was ist das für ein Rennstall?
Ja, von Amersfoort Racing ist eigentlich eines der besten Nachwuchsteams, die es ja europaweit gibt, haben Max Verstappen in die Formel 1 gebracht. Also Max Verstappen ist bei denen Formel 3 gefahren. Charles Leclerc, der jetzt Ferrari Formel 1 fährt, ist bei denen schon gefahren, der Formel 3. Und ja, ich bin letztes Jahr, ich hatte meinen allerersten Formel 3-Test mit denen und bin dann die gesamte letzte Saison mit denen gefahren. Habe sehr viel gelernt, sie haben mir sehr viel beigebracht. Und ja, Holländer sind wirklich coole Typen. Es macht super viel Spaß und ich glaube, dass dieses Jahr auch noch ganz gut enden sollte.
Kannst du sagen, wie lang dann so ein Vertrag bei so einem Team ist? Oder ist es für dich schon ein großer Traum, dann zu sagen, na, ich möchte aber Ferrari fahren oder ich möchte da den anderen? Wie ist es?
Also an sich ist es so, dass dieses Team Formel 4 und Formel 3 bedient. Also im Moment fahre ich ja Formel 3 und die Verträge, die man mit so Rennteams abschließt, sind immer für eine Saison, also für ein Jahr, bedeutet für mich jetzt 2019. Und dann werde ich Ende 2019 schauen, wo ich nächstes Jahr fahren werde. Das wird eben vermutlich die internationale Formel 3 sein im Rahmen von der Formel 1. Und da werde ich dann bei einem anderen Team fahren, weil von Amersfoort da kein Auto mehr einsetzt.
Und von Amersfoort bist du die aktuelle Nummer 1, denn die haben, glaube ich, keinen weiteren Fahrer gefunden. Woran liegt das?
Ja, also das ist alles sehr kompliziert, sage ich mal. Nachdem die DTM Formel 3 abgesagt wurde, mussten wir eben entscheiden, welche Rennserie dann fahren. Und wie gesagt, das war alles sehr kurzfristig und ja, es war dann relativ schwer, einen anderen Fahrer zu finden, weil es so viele Formel-3-Serien dieses Jahr gibt. Aber wir sind ganz guter Dinge und haben jetzt für nächste Woche auch einen Fahrer gefunden, wenn wir nicht sogar zu dritt werden. Und ja, es ist harte Arbeit, aber es wird alles.
Sie gelten als Deutschlands Rennfahrer-Nachwuchshoffnung Nummer 1. Wie ist es, wenn Sie in den Rennwagen einsteigen? Können Sie uns gerade mal mitnehmen, wie das da drinnen aussieht?
Also an sich ist es so, ich fahre ja auch Formel und an sich ist mein Formel-3-Auto, sieht das genauso aus wie ein Formel-1-Auto, nur ein bisschen kleiner und ein bisschen langsamer. Aber an sich hat da nur einer Platz dem Auto, also es ist in der Mitte und ja, man hat einen angefertigten Sitz, man hat einen Formellenkrad mit ganz vielen Knöpfen und wir haben keine Klimaanlage und kein Radio, sondern das ist auch alles relativ anstrengend. Unsere Lenkung hat keine Servolenkung, bedeutet, wir müssen alles aus eigener Kraft, sag ich mal, steuern. Ja, es ist sehr anders als ein normales Straßenauto.
Wie ist der Geräuschpegel?
Sehr hoch, aber wir haben ja auch einen Funk im Ohr, also auch Kopfhörer, angefertigte und sind da eigentlich ja im Kontakt mit unserem Team durchgehend. Von daher geht's, aber wenn du Außenstehender bist, ist es relativ laut.
Kontakt wahrscheinlich während des gesamten Rennens mit dem Ingenieur. Kann sowas nicht auch ablenken?
Ja, also wir haben mit unserem Ingenieur hauptsächlich Kontakt während dem Rennen, um einfach ja zu kommunizieren, alles Mögliche. Und natürlich ab und zu, wenn du irgendwie gerade in der Kurve bist oder gerade den perfekten Bremspunkt versuchst zu bremsen und der dir irgendwie aufs Ohr spricht, dann ist es natürlich ab und zu schon ablenkend. Aber an sich versuchen die immer zu schauen, dass du gerade auf der Geraden bist, wenn sie dich dann auch ansprechen.
Wo guckst du hin beim Rennen?
Wo gucke ich hin? Naja, immer eigentlich dahin, wo ich hinschauen muss. Also sei es dann der Bremspunkt, sei es die Kurve oder der Vordermann. Man versucht sich natürlich immer irgendwie auf die Punkte, wo man dann das nächste machen muss, sag ich mal, zu fokussieren.
Wie ist das bei dem Team? Wie viele Leute sind daran beteiligt? Wo sind die während des Rennens auch unterwegs?
Formel 3 oder beziehungsweise diese Formelklasse ist relativ professionell. Also wir haben wirklich als Team, sag ich mal, 20 bis 40 Mitarbeiter dort am Wochenende. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Autos das Team einsetzt. Aber da sind sehr viele Leute nur für einen Fahrer zuständig. Also selbst ich habe einen Ingenieur, zwei Mechaniker, die nur für mich arbeiten oder nur an meinem Auto arbeiten, sag ich mal. Dann hast du zwei Leute, die Reifen vorbereiten, zwei Truckies, die in LKWs fahren, Teamchef, Teammanager, noch ein Teamchef und kommen relativ viele Leute zusammen und die sind alle immer im Zelt oder in der Box oder immer in der Boxengasse.
Gibt es noch andere, die während des Rennens unterwegs sind?
Ja, also wir haben pro Team normalerweise immer einen Driver-Coach, der ist eben für uns Fahrer zuständig und fährt mit dem Roller dann, sag ich mal, um die Strecke und hält uns so ein bisschen von außen up to date und der ist auch derjenige, der mit uns kommuniziert im Rennen, wenn eben irgendwie was Auffälliges passiert oder wenn die anderen Fahrer was anders machen und gibt uns so während dem Fahren Tipps.
Gibt es ganz besondere Stellen auf den unterschiedlichen Kursen, wo du sagst, ja, da weiß ich, das ist so eine kritische Stelle?
So nicht. Also du hast halt so deine Kurven, wo du weißt, da kannst du überholen im Rennen. Da weißt du, okay, nee, hier geht's nicht, weil es einfach keine Kurve zum Überholen ist. Aber genauso hast du halt Kurven, wo du weißt, da und da musst du extrem spät bremsen. An der Kurve musst du auf das und das achten. Und ja, das ist so unsere Arbeit an einem Rennwochenende. Und derjenige, der es am besten hinbekommt, ist am schnellsten unterm Strich.
Was ist der beste Moment während des Rennens?
Der beste Moment ist, naja, eigentlich alles, das ist schwer zu definieren. Also auf jeden Fall der Start, weil halt da das Adrenalin sehr hoch ist und du versuchst, den so gut wie möglich hinzubekommen. Jedes einzelne Überholmanöver, das muss einfach funktionieren, um nach vorne zu kommen. Und dann natürlich, ja, die Zieleinfahrt gar nicht mal so, außer du gewinnst, weil dann das Rennen vorbei ist.
Es gibt hier so ganz besondere Spezialitäten, wo man sagt, ja, der Fahrer ist ein guter Regenfahrer, der andere ist Spezialist beim Trocknen. Mhm. Gibt es das bei dir auch?
Ja, also an sich war ich im Regen immer sehr gut. Man sagt ja immer, im Regen brauchst du sehr viel Popo-Gefühl und das, glaube ich, habe ich. Mir macht das Regenfahren super viel Spaß und ja, da bist du halt schneller, sag ich mal, im Grenzbereich als im Trocknen.
In der Formel-4-Meisterschaft standst du als erste Frau auf dem Podest. Wie viel weibliche Konkurrenz gibt es denn überhaupt bei dir?
Ja, leider sehr, sehr wenig. Wir haben leider, glaube ich, nur ein paar Hände voll Frauen im ganzen Sport verteilt und hunderte von Männern. Bedeutet, wir sind ein sehr kleiner Anteil noch.
Ist das einfach ein Klischee bedingt, dass die Mädels gar nicht in den Rennsport kommen?
Ja, also es ist, glaube ich, eher so, es geht schon sehr früh im Alter los. Also ich habe zum Beispiel mit 4 Jahren angefangen mit dem Sport und welches Mädchen sagt zu ihren Eltern, ja, ich will jetzt auf die Kartbahn mit 4, 5, 6 und zu dem Zeitpunkt starten halt auch schon die Jungs in dem Sport und da musst du auch anfangen und ich glaube, es ist halt so ein bisschen das Problem von der Gesellschaft beziehungsweise von uns allen, dass es halt eben, sag ich mal, normal ist zu sagen, okay, ein Mädchen bekommt ein rosanes Zimmer und Puppen und ein Junge bekommt ein blaues Zimmer und Autos und ich glaube, kein Mädchen wird mit dem Sport in Verbindung gebracht so jung und das ist das Problem.
Warum hast du mit 4 gesagt, ich will auf die Kartbahn?
Naja, das ging eigentlich so ein bisschen über meinen Papa, der ist auch Autorennen gefahren und ich war dann immer ab und zu auf der Karte mit dabei und saß dann auch das erste Mal im Kart und mir hat das irgendwie von Anfang an Spaß gemacht. Vor allem, als ich dann mit 7, 8 meine ersten Rennen fahren durfte, habe ich irgendwie den Narren daran gefressen und konnte nicht mehr aufhören.
Gab es da so einen auslösenden Moment, dass du auch gesagt hast, oh, ich möchte gerne Profi werden, weil natürlich die Schule auch immer parallel gelaufen ist?
Also ich muss sagen, dass ich mit 14, als ich mein allererstes Jahr im Auto gefahren bin, so wirklich für mich der Wendepunkt war, weil ab da habe ich gesagt, okay, das ist wirklich mein Leben, das macht mir so viel Spaß. Ich kann mir nichts anderes vorstellen und ab da war mir klar, okay, das will ich für immer machen und ich will Weltmeister werden. Und ja, im Kartsport ist es halt ein Hobby und es macht dir Spaß, aber du bist noch so weit vom Auto entfernt und wenn du dann halt mal einsteigst ins Auto, ist es nicht mehr so weit weg.
Es gibt ja einige Nachwuchsfahrer. David Schumacher ist zum Beispiel in deiner Rennserie auch vertreten, hat beim letzten Mal gewonnen. Mick Schumacher fährt auch schon sehr erfolgreich. Kennst du wahrscheinlich auch Michael Schumacher?
Ja, ich bin mit Mick mehrere Jahre gefahren. Wir sind erst 2 Jahre älter, wir sind im Kartsport schon gegeneinander gefahren und habe da dann natürlich auch Michael kennengelernt. Bin auch für der hatte damals ein Kartteam, KSM Racing und bin da auch an den Start gegangen für ihn bzw. für sein Team. War wirklich, ist immer noch eine Legende im Sport, wird es immer bleiben und war ein sehr, sehr netter Mann oder ist ein sehr netter Mann und habe größten Respekt.
Du hast mal geschrieben, ich bin aber kein Fangirl von Michael Schumacher. Aus welchem Grund?
Ja, also wie gesagt, ich kenne Michael, da war ich ganz kleiner Pimpf noch und der war immer super lieb zu mir und ich weiß noch, ich werde das nie vergessen. Ich hatte ein Kartrennen in Italien und Mick ist mit mir zusammengefahren, also sein Sohn, in La Conca und wir hatten ein Rennen und ich bin irgendwie, war halt, hab voll viel überholt und bin weit vorne rausgekommen. Und dann hast du immer so ein Parkfermi, wenn du aus dem Kart aussteigst. Und da an diesem Zaun stand eben der Michael und hat auf mich gewartet. Und ich bin rausgekommen und Michael hat mich dann umarmt und meinte so, ja, Sophia, du hast ein super Rennen gezeigt und mach so weiter. Und das war halt, wenn du so 19 Jahre alt bist, dann ist das halt was mega Besonderes, wenn dich der siebenmalige Weltmeister, also eigentlich die Nummer eins schlechthin aus deinem Sport, umarmt und dich lobt. Und deswegen, ja, ich werde dich nie vergessen. Und ja.
Besonders schöne Situation. Ja. Vorbild hast du dennoch ein anderes, nämlich wen?
Ja, im Moment ist es Lewis Hamilton. Ich finde einfach, dass er ein mega Rennfahrer ist. Er liefert immer ab. Er hat die meisten seiner Teamkollegen immer geschlagen und hat natürlich im Moment so einen kleinen Lauf und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und außerdem ist er noch eine, also ich habe ihn persönlich noch nie getroffen, aber er scheint ein sehr cooler Typ zu sein. Und deswegen, ja, Lewis Hamilton im Moment.
Du bist auch engagiert bei Dare to be Different. Was ist das für eine Organisation?
Ja, Dare to be Different ist eine Organisation, die von Susi Wolf, also auch Ex-Rennfahrerin und jetzt Formel-E-Teamchefin, gegründet wurde, um jungen Mädchen zwischen 7 und 12 Jahren den Motorsport näher zu bringen. Und zwar ist es so, dass da mehrere Veranstaltungen im Jahr stattfinden, die immer 1 oder 2 Tage dauern, wo dann Mädchen aus dem Umkreis von Schulen eingeladen werden und werden dann oder dürfen dann in die ganzen unterschiedlichen Branchen, sage ich mal, des Motorsports reinschnuppern oder die Berufsfelder. Und ja, wir haben bis jetzt immer mega Rückmeldung bekommen, das macht denen super viel Spaß. Dann dürfen die eben Reporter spielen, dürfen mich interviewen, wo ich die komischen Fragen gestellt bekomme, dürfen Kart fahren, dürfen ja so ein bisschen ins Ingenieurwesen reinschnuppern und ja, es macht super viel Spaß und ist, glaube ich, wirklich was sehr, sehr Gutes für diesen Sport.
Da hast du auch schon einige Mädels für den Motorsport begeistert. Kannst du dich dran erinnern an den Moment, als du das erste Mal in einem Kart saßt?
Ja, also es gab so 2 Momente, sage ich mal, als ich das allererste Mal wirklich nur drin saß. Ja, da habe ich sogar geweint, weil der Motor angelassen wurde und ich halt keinen Helm an hatte und ich erschrocken bin einfach. Aber das wurde dann ein paar Wochen oder Monate danach, wo ich da nochmal reingesetzt und mit Helm und bin dann auch meine ersten Runden gefahren. Ab da hat es mir super viel Spaß gemacht. Da ist so ein kleiner Unterschied, ob du einen Helm an hast oder keinen Helm an hast.
Du kannst mit 18 schon auf eine lange Karriere im Rennsport zurückkommen. Das verwundert viele Menschen, auch die S1-Hörer. Leonard aus Stuttgart zum Beispiel mailt ins Studio und hat geschrieben, wie ist es denn überhaupt möglich, mit 18 schon so lange Rennen zu fahren? Man bekommt mit 18 doch den Führerschein. Das war bei dir wahrscheinlich auch so.
Ja, also ich habe genauso wie jeder andere auch einen Führerschein machen müssen. Habe damit 16,5 angefangen. Und ja, es ist so, im Rennsport kannst du Lizenzen machen. Also du hast eine Rennlizenz und die habe ich, seitdem ich 14 bin fürs Autofahren. Bin aber eben schon, seitdem ich 8 bin, fahre ich schon Rennen. Bin mit 11 das erste Mal im Auto gesessen. Und ja, du hast halt sozusagen einen Führerschein für eine Rennserie, sage ich mal. Und das ist eine Lizenz.
Aber wahrscheinlich war die Versuchung sehr groß, auch so mal ins Auto zu steigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du mit 11 das erste Mal im Auto sitzt, mit 14 deine ersten Rennen fährst, aber erst mit 18 alleine auf der Straße fahren darfst, dann ist das ja eine sehr lange Warterei.
Du bist jetzt ein ganz besonderes Rennen gefahren, zusammen auch mit einer anderen Rennsportlegende, mit Ellen Lohr, die dich auch coacht. Was war das für ein Rennen?
Ja, wir sind vor ein paar Wochen zusammen die Mille Miglia gefahren. Das ist eigentlich die bekannteste Oldtimer-Rallye. Wir sind für Mercedes an den Start gegangen. Das sind ja 1000 Meilen durch Italien und 4 Tage lang. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war mega Wetter und ja, wir sind ein 300er SL Flügeltürer gefahren und ja, mit 18 dann so ein mega Auto zu fahren und dann auch noch so viele Tage lang und so viele Kilometer war eine Riesenehre und war mega toll.
Was hat Ellen Lohr zu dir da noch gesagt, wie du gefahren bist?
Ja, die Ellen war sehr happy mit meiner Fahrweise und hat dann nur so im Interview später gesagt, sie ist sehr beeindruckt von meiner Fahrweise und es hat super viel Spaß gemacht und vor allem weiß sie jetzt, wie man währenddessen auch Influencer sein kann und Social Media bedienen kann.
Was hast du da alles gemacht? Weil du parallel wahrscheinlich auch noch Fotos gemacht hast.
Ja, und ja, also ich meine, die 4 Tage waren sowas Besonderes und so eine Chance bekommt man, wenn überhaupt, nur einmal im Leben und deswegen habe ich das natürlich versucht, so gut wie möglich festzuhalten, auch für meine Follower bzw. Fans und habe ja ein paar Bilder und Videos gemacht mit Ellen zusammen.
Deine Begeisterung für den Motorsport ist so groß, bleibt da überhaupt noch andere Zeit für andere Hobbys?
Nicht wirklich, nee. Also natürlich, wenn ich zu Hause bin, mache ich auch was mit Freunden und bin auch ein normales Mädchen, sage ich mal. Aber ich bin sehr viel unterwegs und seitdem ich letztes Jahr mein Abi geschrieben habe, noch viel mehr, weil ich natürlich mich jetzt nur auf den Sport konzentrieren kann. Und es ist mal super schön und macht super viel Spaß. Besser so, besser viel unterwegs als zu wenig.
Der Spaß ist das eine, aber die Organisation ist das andere. Da steckt nämlich sehr viel dahinter. Und wenn man die Rennen noch angeht, das nächste Rennen jetzt am Wochenende, schon auf dem Hungaroring in Ungarn. Wie sieht die Organisation aus?
Naja, die Organisation für einfach das gesamte Jahr ist sehr groß. Also unterm Strich ist es so, dass wir sehr viel unterwegs sind und ich sehr viel unterwegs bin und natürlich die ganzen Reisen geplant werden müssen. Es ist in der Regel so, dass mein Papa mal mitkommt zu den Rennveranstaltungen. Bedeutet, da muss man natürlich mal schauen, was am besten ist, wie man fliegt. Ich bin vor den Veranstaltungen bzw. vor den Testtagen immer beim Team in Amsterdam. Das muss organisiert werden und dann halt die ganze Orga mit dem Team, wie alles abläuft, wie das Rennwochenende abläuft, wie du dich vorbereitest, beschüttet. Es ist auch sehr zeitaufwendig.
Ja, und auch kostspielig natürlich. Wie ist das? Kaufst du dich in so einen Rennstall ein? Wie funktioniert das?
Also an sich ist es so, dass die Teams eben gewisse Rennserien fahren. Bei mir ist es eben so, von Amersfoort fährt Formel 4 und Formel 3 und haben eben diese Autos. Also die Autos gehören den Teams. Und dann entscheidest du dich als Fahrer oder gehst halt zu manchen Teams, holst dir Angebote ein. Ich bin zu von Amersfoort gegangen und kaufst dich für die Saison ein. Also dieser Vertrag, den du unterschreibst, ist immer für ein Jahr in den Nachwuchsserien. Und du bezahlst dann eben das Team für das Auto, die ganzen, das Benzin, die Reifen, die ganzen Leute, die da mit dabei sind. Und das ist sehr kostenaufwendig.
Sind die Leute automatisch mit dabei? Musst du für Mitarbeiter sorgen? Wie ist das?
Also die ganzen Mitarbeiter, die Ingenieure, die Mechaniker, die Truckies, die sind alle beim Team angestellt. Und das ist alles inklusive diesem Budget, das du an das Team zahlst. Und das wird auch vom Team organisiert.
Du hast schon gesagt, dein Papa ist in der Regel immer mit dabei. Aber du kriegst natürlich auch ganz viel mit, wie so ein Unternehmen, Rennstall und Formel 3 und 4 funktioniert. Ist das auch eine Begeisterung, die du dabei hast? Oder ist es so das Mühevolle, was dazugehört?
Also es ist so, dass dieser Sport eben sehr teuer ist und du schon in sehr jungen Jahren mit sehr hohen Summen konfrontiert wirst, um einfach deinen Sport auszuüben. Also es ist so, dass viele Sportler, viele Rennfahrer das Glück haben, dass sie diesen familiären Background haben und eben, sag ich mal, den Sport aus eigener Tasche bezahlen können oder eben die Familie oder das Unternehmen der Familie. Aber wenn du das eben nicht hast, so wie ich zum Beispiel, bist du eben auf Sponsoren oder Partner angewiesen und das beginnt schon in sehr jungen Alter, um die zu suchen. Und das ist nicht so, dass eben jemand kommt und sagt, ja, Sophia, ich will dich jetzt unterstützen, sondern das ist wirklich harte Arbeit, sag ich mal. Es sind sehr viele Gespräche, die man führt und es ist, glaube ich, eine Schule fürs Leben, also was sehr Positives.
Ja, so klingt es. Wie viel Kosten sind es denn? Was musst du aufbringen? Was kostet dein aktuelles Auto?
Also mein aktuelles Auto kostet 130.000 Euro sowas im Dreh, aber die gesamte Saison kostet ja in der Serie, in der ich fahre im Moment 700.000 bis 800.000 Euro. Bedeutet, das ist sehr viel Geld und das kann man als Normalverbraucher nicht, ja, sag ich mal, aufbringen. Und deswegen ist es bei mir eben auch so, dass ich Partner brauche.
Wie ist es in der Familie bei euch strukturiert? Wer macht da was?
Also an sich ist es so, dass mein Papa sehr viel mit mir unterwegs ist, so, sag ich mal, bisschen mein Manager ist und mit mir das schon seit 14 Jahren zusammen macht. Und meine Mama eher so im Hintergrund ist, die versucht es eben zu Hause, die Familie zusammenzuhalten und versucht eben da das, die Firma am Laufen zu halten. Und dann habe ich noch eine kleine Schwester, die 14 geworden ist gestern und noch in die Schule geht. Danke. Und noch in die Schule geht und mich trotzdem von zu Hause unterstützt.
Von einem Jahr stand das Abitur an. Wie erlösend war das, als das in der Tasche war?
Ja, sehr erlösend. Also ich meine, 12 Jahre lang Schule und 12 Jahre lang Leistungssport zu kombinieren war nicht immer einfach. Aber an sich bin ich sehr froh, das Abi in der Tasche zu haben und es wirklich durchgezogen zu haben. Weil ich glaube, man braucht immer ein zweites Standbein in jedem Sport. Es kann immer alles passieren. Und ja, jetzt kann ich mich nur auf diesen Sport konzentrieren, endlich.
Das heißt, du musstest für deine Leidenschaft Motorsport auch einige Opfer bringen?
Nein, gar nicht mal so. Also an sich habe ich immer den Sport an erster Stelle gehabt und danach kam Schule. Also habe ich eher die Schule hinten angestellt. Aber an sich bin ich einfach mega glücklich, dass ich diesen Sport überhaupt machen kann. Ich habe so viel in meiner Kindheit erleben dürfen schon und so viel reisen dürfen, so viele Persönlichkeiten treffen können. Und ich glaube, das kann mir keiner mehr wegnehmen und deswegen ist alles super.
Viele in deinem Alter sind gerade engagiert bei den Demos Friday for Future. Welche Meinung hast du dazu?
Ja, also ich meine, irgendwo ist es so die Zukunft. Also ich, ja.
Es kommen auch Hörerfragen rein, weil gerade Klima ja so ein großes Thema ist und Motorsport da natürlich auch kritisch hinterfragt wird, begegnet dir sicherlich nicht zum ersten Mal. Hast du da eine Haltung entwickelt?
Ja, also ich meine, heutzutage diskutieren alle immer um die Umwelt und an sich, glaube ich, müssen wir die Umwelt schützen, beziehungsweise müssen da wirklich was tun, aber auch der Motorsport versucht da irgendwie in die Richtung zu gehen. Es gibt jetzt schon die Formel E seit 5 Jahren sogar, es sind gerade schon der 5. Saison und ja, man weiß nie, wie die Zukunft wirklich aussieht und ob die Formel E dann, sage ich mal, die Formel 1 ist in manchen Jahren, in ein paar Jahren, aber auch da werden Schritte gegangen. Man muss halt dann auch immer so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und wirklich schauen, ob das dann auch echt umweltschonender ist. Und
sprichst die Batteriefrage an.
Ja, Batteriefrage, Dieselaggregatoren, die hinter den Zelten dann stehen, um das alles anzutreiben. Und das ist dann natürlich immer so, ist das wirklich besser oder scheint es nur so eine Scheinwelt?
Es gibt ja auch noch andere Entwicklungen. Dirk aus Bonndorf hat da zum Beispiel eine Nachfrage und sagt, ob du dich auch mit dem Sim-Racing beschäftigst. Vielleicht kannst du kurz erklären, was es überhaupt ist.
Ja, also Simulator fahren und Simulator zu bedienen ist eigentlich so ein bisschen unser Trainingsmittel. Also wir sind sehr eingegrenzt, um wirklich im realen Leben Auto zu fahren und sind deswegen eigentlich täglich im Simulator, was so ein bisschen, sag ich mal, Playstation, aber viel, viel auf viel höherem Niveau stattfindet. Bedeutet, wir haben auch einen Rennsitz, wir haben wirklich ein Lenkrad, wo du die Kräfte nachsimulieren kannst, die richtigen Pedale, wo du auch genau die gleichen Kräfte nachsimulieren kannst und wo du dann in deinem Rennauto auf den Rennstrecken fahren kannst, wo du auch in echt fährst. Und das ist alles sehr real. Das Einzige, was fehlt, sind so die G-Kräfte. Aber das ist so unser Trainingsmittel und das machen die Formel-1-Fahrer und wir in der Formel 3 machen das auch schon.
Da sind ja wahrscheinlich auch Meisterschaften vorstellbar oder die gibt es wahrscheinlich schon.
Genau, also man muss wirklich sagen, dass sich Simulatorfahren bzw. ja, E-Racing in den letzten Jahren sehr entwickelt hat und es dort auch schon ja, Weltmeisterschaften gibt, 24-Stunden-Rennen und es wirklich Freaks bzw. richtige Profis gibt und es ist ja was sehr Interessantes und auch für uns Rennfahrer sehr, sehr Positives.
Wie ist es vorstellbar, in der virtuellen Realität irgendwann Rennen zu fahren? Könntest du dir so etwas vorstellen?
Also ich mache das schon. Ich fahre schon Rennen in der virtuellen Realität, um einfach ja, mich selber auf die Rennstrecke, auf das reale Leben dann vorzubereiten. Ich hoffe wirklich, dass es das nie ersetzen wird. Also ich hoffe, es wird immer beides geben. Aber an sich ist es natürlich eine sehr gute Trainingsmethode.
Wie sieht deine Woche noch aus?
Ja, ich werde morgen erstmal ein Fotoshooting haben und dann am Wochenende, also das Rennen wird nächstes Wochenende stattfinden. Ich habe am Wochenende noch einen Halbmarathon vor mir.
Okay.
Für Sportcheck oder mit Sportcheck zusammen im München Halbmarathon laufen und dann am Montag nach Amsterdam fliegen zu meinem Team, um mich vorzubereiten. Und dann geht es Mittwoch weiter nach Ungarn.
Und die sportliche Vorbereitung ist natürlich auch ganz wichtig. Also Training, Muskulatur trainieren. Worauf legst du da den Fokus?
Ja, also bei uns ist wirklich, der Sport ist ein Leistungssport und wir müssen sehr viel trainieren, um überhaupt dieses Auto zu fahren können, beziehungsweise am Limit bewegen zu können. Da ist auf der einen Seite Ausdauer sehr wichtig. Wir haben, also in der Formel 3 dauern die Rennen eine halbe Stunde. Umso höher du kommst, umso länger dauern sie. Der Formel 1 dann eben schon eineinhalb Stunden. Und es wird sehr heiß in diesem Auto. Bedeutet, du musst ja eine sehr gute Grundlagenausdauer haben. Und auf der anderen Seite ist Kraftausdauer sehr wichtig, bedeutet Krafttraining steht ja täglich auf dem Plan. Bei uns ist die Oberkörpermuskulatur dementsprechend wichtig, da wir keine Servolenkung haben und eben die G-Kräfte auf die Nackenmuskulatur sehr hoch sein können. Und unsere Bremse ist eigentlich nur so eine Wand, wo wir dagegen drücken, bedeutet pro Kurve drücken wir einen maximalen Peak von 120 Kilo mit nur dem linken Bein und bedeutet ja, die Beinmuskulatur muss auch relativ gut ausgeprägt sein.
Nacken war durch den Unfall betroffen bei dir, merkst du da noch was von?
Nee, überhaupt nicht. Also mein Nacken ist wieder so stark, wie er davor auch war. Ich habe überhaupt keine Einschränkungen und ja, bin wieder die Alte, sag ich mal.
Wie sieht so ein Nackentraining denn aus?
Die Übungen sehen immer ein bisschen komisch aus, aber unterm Strich helfen sie sehr. Das ist eigentlich relativ normal. Du stehst, entweder stehst du gerade und hast ein Band um deinen Hals bzw. um deinen Kopf und musst dann eigentlich nur so nicken. Das ist halt dann für die vorderen und hinteren Nackenmuskulatur. Und das Gleiche gibt es auch noch, wenn du dich auf eine Bank legst und deinen Kopf vorne überschaut und dir dann ein Band drum machst und eine Hantelscheibe dranhängst und dann wieder so seitlich gehst. Und das ja beansprucht dann deine Nackenmuskulatur relativ viel. Und lustigerweise ist mein Nackenumfang 6 Zentimeter größer als der von meiner Mama.
Okay, also das sagt eine Menge aus dann. Gibt es denn irgendwas im Training, wo du gerade auch deinen Fokus drauf legst?
Im Moment ist es eigentlich nur, nicht nur, aber dass ich einfach immer mehr Kraftausdauer bekomme, denn umso höher man kommt, umso anstrengender wird es. Bedeutet ja, die ganzen Kräfte, die auf einen wirken, werden höher und deswegen versuche ich einfach, meinen Oberkörper immer weiter zu stärken und genauso meine Ausdauer zu trainieren.
Wo liegst du aktuell in der Rennserie? Im April ging es erst los, aber wie ist dein Schnitt? Wie zufrieden bist du?
Im Moment bin ich Siebte in der Meisterschaft. Wir hatten zwei Veranstaltungen bis jetzt. Konnte zweimal Fünfte werden. Wäre eigentlich von drei gestartet beim letzten Rennen. Aber das wurde leider abgesagt, weil es zu sehr geregnet hat in Süditalien. Nee, ich bin relativ glücklich. Ich glaube, dass wir noch sehr weit kommen werden dieses Jahr. Wie gesagt, nächstes Wochenende ist das nächste Rennen in Budapest. Und der Test verlief relativ gut. Bedeutet, ich hoffe, wir werden wieder auf dem Podest landen.
Was für ein Typ bist du im Rennen, wenn was nicht so läuft? Fluchst du dann auch mal? Oder ist dafür keine Zeit?
Ja, ich sag immer, ich habe so drei Persönlichkeiten. Einmal so ich als Privatmensch, dann wenn ich auf der Rennstrecke bin und wenn ich im Auto sitze. Und ich glaube so, wenn ich im Auto sitze, ist so die schlimmste, weil dann bin ich ja einfach nur sehr ehrgeizig, aggressiv und will nach ganz vorne. Und es ist eigentlich so, dass du im Rennauto überhaupt nicht nachdenkst, sondern einfach nur versuchst, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Und natürlich, wenn du irgendwie selber einen Fehler machst oder dich gerade über deinen Vordermann aufregst, dann bist du schon mal kurz ein bisschen gereizt, sage ich mal, aber fluchen tue ich nicht.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SR1, Leute. Sophia Flörsch, alles Gute dir.
Dankeschön.
Eins gehört. SR1.